Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn er zählt zu den prägenden Unternehmerpersönlichkeiten in der deutschen Finanzwelt. Wir sprechen über seinen Werdegang, über den Erfolg seiner Firma, über die Zukunft der Branche und natürlich auch darüber, wie er persönlich sein Geld anlegt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Kurt von Storch. Herzlich willkommen, lieber Kurt von Storch. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch.
Vielen Dank, Herr Nareike, ich auch. Ich bin sehr froh, dass Sie das Gespräch mit uns gesucht haben oder mit mir gesucht haben. Ich nehme daran gerne teil und bin ganz gespannt, was ich Ihnen erzählen kann.
Sie können wahrscheinlich unzählige tolle Geschichten erzählen. Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn wir ziemlich früh anfangen. Also Sie sind unzweifelhaft eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der deutschen Finanzwelt. Verraten Sie uns doch mal, wo die Anfänge Ihrer Laufbahn gelegen haben.
Also die Anfänge lagen in der Passion für Wertpapiere. Ich habe mal von meinem Großvater, als ich 18 wurde, ein kleines Wertpapierportfolio geschenkt bekommen zu meinem 18. Geburtstag. Also wirklich sehr extrem überschaubare Beiträge, aber daher kam die Neugierde. Ich habe mich immer dafür interessiert. Ich habe dann an der Universität in Köln mit einem großen Zufall den Bert Schossbach kennengelernt in einem Börsenseminar. Das war im Raum 110 der Kölner Universität. Da trafen sich einmal die Woche montags um 19 Uhr die wenigen damaligen Wertpapierverrückten. Und das war eine tolle Erfahrung. So habe ich ihn eben kennengelernt und wir haben dann den Kontakt über viele Jahre gehalten. Und nach meinem Studium hatte ich vielleicht auch das Glück, ich habe 1987 begonnen, am 5. Oktober in New York. Eine besondere Zeit, 2 Wochen nach meinem Start kam der sogenannte Schwarze Montag, ein Kursverlust von 20% an einem Tag. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, was da los war. Und das hat mich auch sehr geprägt. Ich dachte schon, am nächsten Tag werde ich direkt wieder entlassen, aber ich durfte dann bleiben. Man hat dann doch mit einer Portion Demut diese Branche beschritten und insofern, so bin ich in dieser Finanzwelt gelandet.
Das Zimmer 110, warum ist Ihnen das in so Erinnerung geblieben? Gibt es dafür einen besonderen Grund?
Es hat einen besonderen Grund, weil wir haben die Kantine unserer Firma hier in Köln, die heißt der Raum 110. Also wir versuchen immer so aus der Vergangenheit so bestimmte Punkte wieder zu verwenden. Und das war sozusagen der Ursprung der Beziehung von Dr. Flossbach und mir. Und insofern hat diese Zahl 110, ist hier im Hause ganz gut bekannt, weil die Kantine heißt eben Raum 110.
Ah, okay, spannend. Das ist und das Wertpapierdepot, was Ihr Großvater Ihnen überlassen hat, waren wahrscheinlich Einzeltitel, oder?
Das waren Einzeltitel, so Kali und Salz, BASF, also wirklich oldschool. Ich habe dann auch mich mit wenig Wissen, aber großem Ehrgeiz daran gemacht und dann, ich weiß nicht so wirklich, ob ich das wirklich vermehrt haben können, aber es hat sehr viel Freude bereitet. Und insofern war das ein guter Start und ich dachte mir, man macht lieber große Fehler mit kleinem Geld als andersherum und das ist mir auf jeden Fall gelungen.
Das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz, der auch durchaus schon als These mitgenommen werden kann, auch bis zum Ende des Gesprächs. Das finde ich einen sehr, sehr tollen Ansatz. Und dann war es Anfang der 90er und dann ging's, dann sind Sie ja nicht in New York geblieben, offensichtlich.
Sondern ich kam dann zurück nach Europa, weil ich mir privat einfach nicht vorstellen konnte, in New York oder in Amerika eine Familie zu gründen. Also bin ich zurückgekommen. Ich habe dann den Dr. Flossbach sehr schnell wieder getroffen. Er war zwischendurch bei Matuschka. Das war damals einer der großen unabhängigen Vermögensverwalter mit sehr viel Erfolg und dann aber auch sehr schnell nicht mehr so erfolgreich. Und wir haben dann uns bei Goldman Sachs wieder getroffen. Wir haben dann für Goldman Sachs in Deutschland die Privatkundenseite mit aufgebaut, 7 Jahre lang, eine ganz tolle Zeit. Da haben wir viel gelernt, waren sehr unternehmerisch unterwegs und haben dann nach 7 Jahren uns entschlossen, die eigenen Wege zu gehen. Und das hatte den Hintergrund, wir kommen beide als Unternehmerfamilien. Das hat bei uns immer gejuckt, dass man es einmal selber probiert, sein eigener Herr ist, die eigenen Entscheidungen trifft. Und dann haben wir eigentlich Ende 98, Anfang 99 begonnen und sind dann nach Köln gezogen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das probiert haben, was Eigenes zu tun. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, dass wir den Mut gehabt haben, diese tolle Firma Goldman Sachs, wo wir auch wirklich auch gut verdient haben, gut arbeiten konnten, doch zu verlassen und sich dann ins kalte Wasser zu werfen. Aber das war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung.
Und das war im Grunde dann auch tatsächlich die Begründung für die Gründung des eigenen Unternehmens, dass man sagt, okay, wir kommen aus Unternehmerfamilien, haben hier eine gute Zeit und sehen aber auch eine Perspektive als unabhängiger und dann natürlich auch damals noch kleiner und am Anfang stehender Vermögensverwalter zu starten.
Das war eine Seite, also dieser Drang, mal was Eigenes zu probieren. Das andere war aber, dass wir merkten, dass die Möglichkeit, die Sichtweise der Kunden einzunehmen, also wirklich für den Kunden vernünftige Anlageziele zu definieren und die auch einzuhalten, die Erwartung zu erfüllen, das wurde im Rahmen von größeren Instituten, das ist jetzt eher pauschal gemeint, immer schwieriger. Und dann dachten wir uns, weil unsere Idee war es immer, und es ist auch heute noch, anderen Menschen zu helfen, ihr Geld vernünftig anzulegen, sie investiert zu halten, ihnen langfristig attraktive Renditen bieten zu können. Und da fing es so an in der Zeit, dass man im Rahmen einer größeren Institution doch viele Regeln bekam und nicht mehr wirklich nur aus der Brille des Kunden denken konnte. Man musste doch zunehmend aus der Brille dieser Institution denken. Und das hat uns dann auch zunehmend gestört oder ist vielleicht zu viel gesagt, aber das war auch ein Grund, warum man sagte, vielleicht machen wir das dann doch mit einer eigenen kleinen Vermögensverwaltung und können dann noch genauer und noch besser wirklich unsere Kundeninteressen vertreten.
Ich glaube, das ist etwas, was jeder durchaus nachvollziehen kann und auch versteht und unterschreiben kann. Das heißt, die Vision war in der Tat und ist in der Tat, Kunden dabei zu begleiten, ihr Geld unabhängig und langfristig anzulegen.
Ja, ohne jetzt den Druck zu haben, irgendwelche Produkte zu platzieren oder Dinge zu tun, die nicht im Interesse des Kunden sind oder irgendwelchen Themen nachzulaufen, die gerade aktuell sind, aber dann auch irgendwann wieder verschwinden. Und insofern war das hilfreich. Damals hatten wir ja keinen großen Ehrgeiz in dem Sinne, sondern wir kamen aus dem Private Banking. Wir hatten ein halbes Dutzend von Familien, die wir betreut haben. Und das hat uns eigentlich auch gereicht. Also es ging darum, diese Familien weiter vernünftig betreuen zu können, eigene Entscheidungen zu treffen, seiner Passion zu folgen. Und mehr größere Pläne hatten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und das ist aber auch das Mantra, was uns heute leitet, wirklich anderen Menschen zu helfen, ihr Vermögen, ihr liquides Vermögen vernünftig anzulegen. Und wir haben dann im Laufe der Jahre eben gemerkt, dass das auch für andere Menschen noch möglich ist. Und so ist die Firma dann schrittweise auch, hat sich dann entwickelt.
Verstehe. Und da gab es ja sicherlich auf dem Weg von Ende 98, Anfang 99 bis hierhin besondere Meilensteine, die Sie erreicht haben und wo es dann auch immer ein bisschen weiter ging. Ist Ihnen da noch was in Erinnerung, wo Sie sagen, Mensch, das war wirklich auch vielleicht ein neuralgischer Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist eben nicht nur in Anführungsstrichen für diese 6 Familien oder Handvoll Familien, sondern tatsächlich auch ausrollbar für mehr Menschen?
Ja, das ist interessant. Dann muss ich so ein bisschen ausholen, wenn das okay ist. Also wir hatten ja zu Beginn, wir haben ja 99 begonnen, Anfang 99, da war diese Zeit der Euphorie, dieses Dotcom-Booms, da war Champagnerlaune in der Luft. Jeder Taxifahrer hat einem dann erzählt, was er selber investiert und so weiter und so fort. Eine Zeit, an die man sich gerne erinnert. Und dann wurde es ja etwas schwieriger von Mitte 2000 bis 2003. Der DAX hat 70% liegen lassen. Und dann hatte man als junges Unternehmen doch eine Menge Gegenwind. Aber auch das ist sicherlich langfristig hilfreich, wenn man sich dann nochmal wirklich konzentrieren muss. Was ist eigentlich meine Dienstleistung? Wo liegt mein Mehrwert? Wo kann ich den Kunden helfen? Und in dieser Zeit ist unser Firmenlogo entstanden, also diese Grundphilosophie, die wir haben, dieses Pentagramm, was wir dann später zu unserem Logo gemacht haben. Und die Idee dahinter ist, wie kann ich dafür sorgen, dass die Kaufkraft eines bestehenden Vermögens langfristig oder generationenübergreifend erhalten bleibt? Also wie kann ich die Kaufkraft, das heißt nach Steuern, nach Inflation und nach Kosten erhalten? Und dann haben wir diese 5 Punkte uns erarbeitet, also zu diversifizieren, das ist, wie man so schön sagt, eigentlich ein No-Brainer, nicht alle Eier in ein Nest zu tun, die auf Qualität zu achten der Unternehmen, sich nicht zu überschulden, auch auf Solvenz zu achten und eine Bewertung durchzuführen. Das sind diese fünf Werte, die uns seitdem begleitet haben und sicherlich ein Teil des Erfolges sind. Und die Meilensteine, die es dann gab, wenn man das so nennen möchte, ist zum einen, dass wir diese schwierige Börsenphase gut überstanden haben. Also wir haben in der Zeit es geschafft, auch das Vertrauen weiterer Anleger zu finden, damals immer noch in diesem Privatkundenbereich. Und es hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis wir überhaupt über Publikumsfonds nachgedacht haben. Also wir hatten eine gute Performance, haben das aber immer mehr in den Einzeltitelmandaten gehabt und haben dann angestoßen oder motiviert durch die drohende Abgeltungssteuer uns überlegt, ist es sinnvoll, Gelder in einen Publikumsfonds zu stecken und dann zu verwaltern. So ist der Multiple Opportunities geboren worden. Das war im Oktober 2007. Und dann haben wir das mit Family and Friends erstmal anfinanziert, also unsere eigenen Gelder und wie gesagt Family and Friends. Da hatte der Multiple Opportunities damals 10 Millionen Euro, sehr freie Anlagerichtlinien. Das Ziel war es eigentlich, jedes Jahr einen Absolute Return zu erzielen. Und das ist dann über die Jahre, und so sind wir in diesen anderen Geschäftsbereich hineingekommen. Und es hat nochmal 2 Jahre gedauert bis 2009, bevor wir angefangen haben, diesen Fonds zu vertreiben. Also erstmal war das sozusagen für Family and Friends gedacht und dann lief der sehr gut und dann kam man so langsam in diese Fondswelt und die Vertriebswelt hinein, weil wir dann gesagt haben, es macht doch Sinn, das vielleicht anderen Menschen zu zeigen und zur Verfügung zu stellen. So wurde dann ein zweiter Geschäftsbereich gegründet. Das ist so sicherlich ein wichtiger Meilenstein. Und wenn ich jetzt so weiterzählen würde, dann bräuchten wir auch noch 3 Stunden. Aber das sind so eigentlich wichtige Punkte, die man erreicht hat. Und das ist das, was auch im Kopfe bleibt.
Wollen wir vielleicht den jüngeren Hörern noch mal ganz kurz sagen, was die Abgeltungssteuer gewesen ist?
Die Abgeltungssteuer wurde dann damals von Herrn Steinbrück eingeführt. Also das war eine andere Art der Besteuerung der Erträge. Es machte schon Sinn, dann zu thesaurieren, also Dinge in einem entweder lange persönlich zu halten oder in einen Fonds zu stecken. Wir hatten früher ja eine sehr aktionärsfreundliche Besteuerung. Es gab Grenzen, dass nach 12 Monaten waren dann, wenn man eine Aktie 12 Monate hielt, war das steuerfrei. Also etwas, was wir uns heute wünschen würden, um auch gerade Jüngere zu motivieren, frühzeitig Gelder anzulegen. Aber das wurde dann von der Abgeltungssteuer dann beendet und aufgesogen und dann macht es eben Sinn, darüber nachzudenken, wie man das in einen Topf hineinbringt, der eben nicht immer wieder zu steuerlichen Ereignissen führt.
Das war ja damals auch etwas, was durchaus die gesamte Finanz- und Fondsindustrie auch umtrieben hat, weil das im Grunde so die letzte Möglichkeit war, noch ohne die Kapitalertragssteuer mit einer entsprechend langen Haltedauer, was ja immer gut ist, die Kunden davon zu überzeugen, sich langfristig Publikumsfonds zu widmen.
Ja.
Und wenn wir jetzt in die Jetztzeit gehen, Herr von Storch, wie kann ich mir vorstellen, wie ist Ihr Tagesablauf und wie sind Sie im operativen Geschäft tätig? Können Sie das uns ein bisschen erläutern?
Ja, also wir haben ja in den letzten 2 Jahren sehr stark an dem Thema der Nachfolge gearbeitet, weil wir natürlich zu Recht gefragt werden, ich bin jetzt 64, der Dr. Flossbach auch. Wir haben die Firma gegründet, wir sind die Eigentümer, Namensgeber, aber die Frage der Mitarbeiter und auch Kunden und Vertriebspartner ist natürlich, wie geht's denn dann irgendwann weiter? Also natürlich kann man so alt werden wie Warren Buffett, das wäre auch schön, aber das ist ja auch nicht garantiert. Insofern haben wir schon vor 2 Jahren einen Weg begonnen, dass wir den Vorstand verjüngt haben vor allen Dingen und verbreitert haben. Das musste auch so sein, weil die Firma ist ja doch gewachsen über die Jahre. Wir haben eine Partnerschaft eingeführt, also um Führungskräfte zu motivieren. Die werden auch direkt am Unternehmensergebnis beteiligt, also die gehen auch in die Verantwortung, die spüren das auch, das Up and Down der Entwicklung der Firma. Wir haben eine Wandlung vorgenommen einer deutschen Aktiengesellschaft in eine europäische SE. Warum? Weil das deutsche Aktienrecht gibt es eigentlich nur her, entweder operativ tätig zu sein, also Vorstand, oder Aufsicht zu führen, also Aufsichtsrat. Und das ist für uns beide als familiengeführt, als inhabergeführtes Unternehmen nicht der richtige Mantel. Bei der SE hat man einen Verwaltungsrat, der kann eben sowohl operativ tätig sein, als auch aufsichtsführend die Strategie lenken. Und so bin ich jetzt im Verwaltungsrat gelandet, führe den auch an. Das hat aber an meinem täglichen Doing eigentlich nicht so viel geändert. Also ich kümmere mich sehr um die Strategie der Firma, um den Vertrieb, um die Kundenseite. Und das hat der Dr. Flossborn nicht vor langer Zeit aufgeteilt. Und er kümmert sich sehr stark eben um den Mighty Opportunities. Das ist das größte Töpfchen, was wir hier in der Firma haben. Und vor allen Dingen auch um die langfristige Anlagestrategie.
Okay, und da wir jetzt ja unter uns sind, wir zwei, verraten Sie uns doch, wann Ihr letzter Tag sein wird im operativen Geschäft und wann Sie aufhören, tagtäglich ins Büro zu gehen. Ist das schon am Horizont zu sehen oder ist es doch dann eher Warren Buffett?
Das auch nicht, und das ist bei uns beiden nicht die Idee. Ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir eine Passion, die wir sowieso haben, ich würde sowieso jeden Tag auf die Märkte schauen, dass wir die in ein berufliches Umfeld haben gießen können und zusätzlich mit dieser schönen Aufgabe und Herausforderung, anderen Menschen zu helfen, ihr Geld vernünftig anzulegen. Und das ist natürlich auch ein großes Vertrauen, was man bekommt, und auch eine große Bürde. Aber das macht uns weiterhin sehr viel Freude. Mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, dass ich sage, ich mache irgendwann was völlig anderes. Wichtig ist aber trotzdem, und das ist die Kunst, und da wir ja Mittelständler sind und viele mittelständische Unternehmer haben, kann man sich das immer sehr gut mit anschauen über die Jahre, ob das gelingt, andere, Jüngere in die Verantwortung zu bringen und selber in Schritten loszulassen und wirklich denen auch Raum zu geben, Verantwortung zu übernehmen. Ich vertrete sicherlich weiterhin die Eigentümerseite, will ich auch, muss ich auch. Und natürlich mache ich mir Gedanken über die Strategie der Firma, was auch gerade im Moment, wo es viele Herausforderungen gibt, sehr wichtig ist. Aber man muss auf der anderen Seite, glaube ich, auch so schlau sein, wenn man die Ambitionen hat, und die haben wir, dass die Firma ein überlebt. Also das ist wäre für uns das größte Glück sozusagen, der größte verbleibende Wunsch, dass wir die Firma so aufstellen können, sowohl operativ als auch auf der Eigentümerseite, dass sie uns nicht braucht. Also dass wir in Ruhe sterben können oder keine Ahnung was. Aber für mich und glaube für den Dr. Flossbach gilt das genauso, gibt es jetzt keinen Plan. Die Altersgrenze ist erreicht und wir scheiden dann aus. Ich hoffe, wir sind so vernünftig, dass wenn wir nichts mehr beitragen können, uns dann ein wenig zurückziehen. Und wir haben ja auch, um diese Nachfolgethematik dann abzuschließen, und das ist ja auch öffentlich bekannt, unser eigenes Eigentum an der Firma. Die Firma gehört zu 90% ja weiter an uns und zu 10% Mitarbeitern, dass wir diese 90% haben wir jeweils, also jeweils die Hälfte in privatnützige Familienstiftungen gesteckt. Das heißt, wir haben auch da ein langfristiges Commitment für die Firma abgegeben und wir können jetzt also in Ruhe das Zeitliche segnen, ohne dass da Chaos entsteht, weil das Operative ist sehr gut geregelt und keiner unserer Erben muss dann unnötigerweise Aktien verkaufen, um Erbschaftssteuern zu zahlen. Also insofern, das ist schon für uns ein ganz wichtiges Momentum, auch heute schon darüber nachzudenken, wie die Firma bestehen kann, wenn wir nicht mehr aktiv mitarbeiten, beziehungsweise wenn wir gar nicht mehr da sind.
Okay, dann schließen wir das Thema bitte auch ab, weil wir wollen ja wieder noch zu ein paar positiveren Sachen kommen, als über Nachfolge.
Aber ich finde das positiv, dass man sein Haus gut bestellt und das gibt einem ja auch die Ruhe und die Möglichkeit, dann noch eben weitere 30 Jahre zu wirken, dann wäre ich auch so alt wie Warren Buffett.
Nein, es ist Ihnen gegönnt und natürlich ist es furchtbar schlau, das zu machen, und zwar zu den Zeiten, wo man das noch kann und nicht, wo man es muss. Ich glaube, das ist immer das Entscheidende. Jetzt habe ich natürlich Flossbach von Storch viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, als Mitbewerber erlebt. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass der Erfolg der Firma irgendwann auch bei uns immer dazu führte, sich die Frage zu stellen, okay, wann kommt denn jetzt jemand und übernimmt den Laden und macht ein lukratives Angebot? Keine Ahnung, hat man ja schon 100 Mal gesehen in der Vergangenheit. Gab es denn tatsächlich auch für Sie mal die Überlegung oder sagen wir mal zumindest Gespräche, dass jemand von den Großen gekommen wäre und sagt, das ist aber wirklich ein ganz besonderer Fit, wenn wir da zugreifen könnten? Gab es sowas in den letzten 25, 30 Jahren?
Also von unserer Seite nicht. Also wir haben immer den unternehmerischen Frieden sehr genossen und das war für uns eben etwas besonders Positives, muss ich wirklich sagen. Und wir haben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber auch die Konsequenz, damit umzugehen und auch der gegenseitige Respekt, sowohl beruflich als auch als Freunde. Das ist ja auch ein einzigartiges Glück, muss man wirklich sagen, das ist was ganz Besonderes. Es gab natürlich von Dritten Anfragen, ob wir uns das vorstellen könnten, etc. pp. Über die Jahre. Aber von unserer Seite gab es da nie ein Bemühen, das irgendwie in Aussicht zu stellen oder anzuregen. Wir sind höfliche Menschen, man hört sich das halt immer an und merkt dann aber auch, wie wenig diese Speise einem schmeckt. Und insofern haben wir jetzt eben gerade durch die Dinge, die ich im Vorhinein beschrieben habe, die Weichen eben so gestellt, dass das im Moment auch gar keinen Sinn machen würde. Und wir sind damit zufrieden. Insofern war das eigentlich nie ein Thema, zumindest nicht von unserer Seite und ist es auch jetzt nicht.
Auch gar nicht von Ihrer Seite, sondern dass mal jemand an Sie herangetreten ist. Investmentbanken sind ja auch durchaus umtriebig, was sowas anbetrifft.
Und Sie merken ja auch, dass in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in anderen Ländern in unserer Branche, das gerade enorm konsolidiert wird. Wir haben vor allen Dingen in Deutschland ja amerikanische Private Equity Gesellschaften, die die ganzen unabhängigen Vermögensverwalter aufkaufen, um sie zu skalieren. Wir haben eigentlich kaum eine deutsche Privatbank in deutschem Besitz. Es gibt nur noch 2 oder 3. Der Rest ist irgendwo in Holland oder in Katar gelandet. Und auch bei den Großbanken sind ja auch immer weniger Universalbanken da. Und eine steht auch kurz vor dem Namenswechsel. Also insofern, da gibt's natürlich Kräfte, die da am Wirken sind. Aber wie gesagt, für uns war das eigentlich immer uninteressant.
Das glaube ich, ganz wichtig für unsere Hörer, weil man natürlich auch den Aufstieg von Flossbach von Storch in der Finanzindustrie mitbekommen hat, logischerweise. Jetzt haben Sie vorhin auch über Mittelstand gesprochen. Können Sie uns ein paar Zahlen nennen zu Flossbach von Storch? Also wie viele Mitarbeiter im Moment bei Ihnen beschäftigt sind, wie viel Geld Sie verwalten für die unterschiedlichen Kundengruppen?
Ja, gerne. Also ich fange mal am Anfang an, 1999, da waren wir 5 Mitarbeiter und hatten dann von diesem halben Dutzend Familien ungefähr 100 Millionen Euro in Assets under Management. So ging das mal los, Mean und Lean sozusagen. Und das hat sich eigentlich relativ kontinuierlich über die Jahre weiterentwickelt. Der große Schub kam sicherlich auch im Nachgang zur Abgeltungssteuer, dieser große Erfolg von allen Publikumsfondsfirmen. Wir waren da nur ein Teil davon. Da gab es einen enormen Rückenwind, auch sicherlich durch die fallenden Zinsen damals. Es war diese Zeit 2021, 2022. Also da konnte man ja auch nicht so viel falsch machen. Da gab es einen großen Schub. Die Zahl der Mitarbeiter ist heute bei 400. Auch das ging eigentlich relativ kontinuierlich in den letzten 2 Jahren ein bisschen mehr. Da haben wir auch nachholen müssen, gerade in Bereichen von Compliance und IT. Unser Geschäft ist etwas komplizierter geworden als noch wie zu Beginn. Da gibt es viele Regeln, die es zu befolgen gilt. Ob die immer dem gesunden Menschenverstand entsprechen oder nicht, das lasse ich jetzt mal aus. Und wir verwalten heutzutage 70 Milliarden Euro. Davon sind 50 Milliarden ungefähr im Publikumsfondsbereich, vor allen Dingen Multiple Opportunities und 20 Millionen im Privatkundenbereich und bei Institutionen. So teilt sich das also zwischen den Kundengruppen ungefähr auf. Die Art und Weise, wie wir investieren, ist eigentlich für alle gleich. Und es kommt dann immer jeweils der spezifischer Aspekt eines Kunden dazu, aber die Art und Weise, wie wir die Suppe kochen, hat eigentlich mit den Kunden selber nichts zu tun.
Wir haben ja auch während unseres Gesprächs schon das ein oder andere Mal angedeutet, dass sich auch das Asset Management und auch die Finanzwelt in Deutschland schon sehr verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Gibt es da was, wo Sie sagen, das ist tatsächlich auch ein Trend, wo man sagen muss, okay, wir stellen uns auch bewusst gegen diesen Trend? Sie haben eben darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Vermögensverwalter auch nicht mehr unabhängig in dem Sinne sind oder auch nicht mehr eigenständig sind. Ist das was am Ende angekommen ist jetzt schon oder kommt da noch mehr?
Ja, also was sehr bedenklich ist, finde ich, also wenn ich heute darüber nachdenken würde, mich selbstständig zu machen, also wenn ich sozusagen heute vor dieser Entscheidung stünde, dann ist sozusagen der Graben, über den ich springen muss, viel größer geworden als früher. Also ich muss ja ein Minimum an Compliance zur Verfügung stellen. Ich muss eine ESG-compliante Portfolio-Management machen. Also es gibt viele Regeln, die aufgestellt werden und man merkt es auch, es kommt eben leider nicht so viel nach an jungen, unabhängigen Vermögensverwaltern, weil es eben ein enormer Aufwand ist, dieses Geschäft zu betreiben. Also das empfinde ich bedenklich. Und gerade das Thema ESG ist ja etwas, das wurde einem doch sehr stark aufgedrängt, ist ein interessantes und wichtiges Thema, vor allen Dingen das G von dem Thema. Aber wie viele Dinge, das wurde dann oft übertrieben. Jetzt korrigiert sich das, glaube ich, gerade in eine richtige Richtung. Es kommt so ein bisschen aus der reinen Marketing-Ecke raus, sondern in eine sinnvolle Ecke hinein. Aber es ist schon für jemand, der neu in das Geschäft will, wirklich schwierig, weil ich glaube, der Spreu trennt sich insofern vom Weizen. Wir haben diesen massiven Trend zur Passivierung, wir haben ETFs und man muss sich dann auch entscheiden als Vermögensverwalter, als Unternehmen, an welchem Ende man sich befindet. Also man kann entweder glaube ich, auf der passiven Seite sein, aber das ist ein Skalierungsgeschäft, das geht nur über Größe. Oder man ist aktiver Vermögensverwalter, dann muss man auch wirklich ein aktiver Vermögensverwalter sein. Ich glaube, alles, was dazwischen sich befindet oder noch befindet, wird über die Jahre verschwinden. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, dass das eine besser oder schlechter als das andere ist. Das sind einfach verschiedene Wege nach Rom. Und wir haben uns immer dafür entschlossen, ein aktiver Vermögensverwalter sein. Wir glauben auch, dass wir da einen Mehrwert kreieren können. Aber ich glaube, jeder, der das Geschäft betreibt, muss sich da schon ganz klar positionieren, um auch dann seine Kunden finden zu können.
Sie haben eben was ganz Wichtiges gesagt zu dem Thema Passivierung. Ich glaube, es gibt in den letzten 10 Jahren einen deutlichen Trend dorthin, auch wenn man sich die Assets under Management anschaut. Es gab mal eine Studie, ich weiß jetzt nicht genau, von welcher Beratungsfirma das war, aber die sprachen davon, dass man mindestens 150 Milliarden Euro an der Management haben muss, um in die Skalierung in dem ETF, also in dem passiven Bereich zu kommen. Und das ist natürlich schon eine Summe, das ist das doppelte Vermögen von dem, was Sie verwalten, und viele andere kommen da nicht mal ansatzweise hin. Das heißt, es konzentriert sich dann auf die ganz großen Namen natürlich.
Ich glaube auch, dass der Kuchen im Wesentlichen verteilt ist, das sind die BlackRocks und Vanguards dieser Welt, da gibt es noch ein, zwei andere. Also da in das Geschäft einzubrechen oder einbrechen zu wollen, Das ist eher suizidal. Insofern, das ist auch okay. Die haben das sehr früh betrieben und sehr nachhaltig und machen das auch sehr gut. Aber das ist eben ein anderer Weg nach Rom. Wir haben uns immer schon entschieden, einfach weil wir auch daran glauben, dass Aktivität sinnvoll ist, und sind also eindeutig in dieser Ecke zu verordnen. Aber es ist wichtiger geworden. Alles, was dazwischen ist, wird einfach nicht mehr geduldet.
Ist auch tatsächlich meine Beobachtung. Und es ist so spannend auch zu sehen, die Versuche in den letzten 15 bis 20 Jahren von unterschiedlichsten Firmen, beide Bereiche abzudecken. Das gelingt an der einen oder anderen Stelle, aber gelingt natürlich vor allen Dingen an über die Größe. Das ist, glaube ich, völlig, völlig klar. Noch eine Frage, die haben Sie schon indirekt beantwortet, ist aber sicherlich für unsere Hörer total wichtig. Wie investieren Sie selbst Ihr Geld? Das ist, ich glaube, es war durchaus zu hören, dass Sie ein großes Vertrauen in das haben, was Sie und Ihre Kollegen bei Flossbach von Storch machen. Aber gibt es tatsächlich auch eine Investition außerhalb Ihrer Firma, also außerhalb Ihrer Produkte meinetwegen auch, oder Ihrer Veranlagungsstrategie, der Sie folgen, oder ist das für Sie überhaupt gar kein Thema?
Nee, ist kein Thema, war es auch nie. Also wir haben ja mit der Gründung von Multiple Opportunities, da haben wir eigentlich dann unser damaliges Geld komplett investiert und das hat sich auch eigentlich sehr gut verzinst über die Jahre. Wir haben im Grunde genommen alle Publikumsfonds, die wir im Hause haben, haben Dr. Flossborn und ich immer persönlich auch gestartet und auch finanziert. Also wir glauben schon daran, wir haben ja ein sehr enges Portfolio an Dienstleistungen, aber an das glauben wir auch. Wir sehen mit großer Freude, dass auch Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen, in unsere Fonds zu investieren. Oder wir haben eine digitale Vermögensverwaltung, die heißt One, dort zu investieren. Und auch die Pensionskasse der Firma wird bei uns investiert. Also insofern, und ich möchte das auch nach außen vertreten. Also ich möchte auch sagen können zu meinen Kunden, das, was ich ihnen anbiete, das, was ich ihnen empfehle, das, was ich für sie tue, daran glaube ich auch, und ich glaube vor allem daran, weil ich mein eigenes Geld dort investiere. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Differenzierung auch von anderen, weil ich würde gerne mal sehen, wenn man da seinen Kundenbetreuer fragt bei anderen Häusern, ob er auch sein eigenes Geld in die eigenen Fonds steckt, da bin ich mal auf die Antworten gespannt. Also sind da im wahrsten Sinne des Wortes Überzeugungstäter. Und aber das sehr gerne, das ist jetzt kein Marketing-Gag, sondern das ist etwas, wovon wir überzeugt sind, was unserem Vermögen bisher auch sehr gut getan hat.
Nun, es gibt ja tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage in den sogenannten Fragebögen für Portfolio-Manager, die kursieren. Und da ist immer die Frage, investierst du dein eigenes Geld auch in dein eigenes Portfolio? Es kommt immer sehr, sehr gut an und macht natürlich auch wahnsinnig viel Sinn, wenn das mit Ja beantwortet werden kann, weil das schlicht und ergreifend dann dazu führt, dass man sagt, okay, ich bin auch mit dabei, und so wird dann eben auch gemanagt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Kernbotschaft auch für Kunden draußen, dass sie das wissen.
Ja, also wir versuchen das jetzt zu fördern, also sowohl bei den spezifischen Portfolio-Managern, aber auch für die ganze Firma, die betriebliche Altersvorsorge. Das ist ja etwas, ein wichtiges Thema in Deutschland. Da müssen wir uns wirklich drum kümmern, weil diese Säule aufzubauen als Teil der Altersvorsorge ist ganz wichtig. Da kann man noch viel mehr tun, also auch gerade bei den Betrieben. Und wir versuchen auch das zu fördern, indem wir das als Firma immer etwas dazu tun und die Mitarbeiter versuchen zu motivieren, noch einen Teil seines Gehaltes dort zu investieren und stellen dann auch eben Fonds von uns oder Vehikel zur Verfügung. Aber da sitzt man eben auch in einem Boot. Und ich finde auch, dass man da als Unternehmer auch Vorbild sein sollte. Das gilt jetzt nicht nur für unsere Branche, sondern vor allem auch für mittelständische Unternehmen, zu versuchen, seinen Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben, früh mit Unterstützung vielleicht des Betriebes Gelder langfristig anzulegen, weil die Möglichkeiten später vom Staat wirklich eine auskömmliche Rente zu bekommen, die werden schrittweise kleiner, mal so ganz vorsichtig zu sagen.
Das ist wirklich sehr, sehr vorsichtig formuliert. Ich habe die sehr, sehr viele Podcasts schon zu dem Thema Rente gemacht und Rentensystem gemacht und mit den unterschiedlichsten Leuten darüber schon gesprochen. Und die Stimmung dazu ist, gelinde gesagt, niederschmetternd tatsächlich. Jeder ist, der sich hier bewegt, nicht nur in dieser Branche bewegt, sondern eigentlich generell in Deutschland bewegt, weiß, dass die Formulierung, die Sie gerade gefunden und gewählt haben, sicherlich nicht übertrieben ist, wenn man sagt, okay, da kommen große Herausforderungen auf uns zu. Und ich glaube, es wäre vielleicht sogar ganz nett, wenn wir im Laufe der nächsten Monate nochmal zusammenkommen und uns diesem Thema vielleicht nochmal ganz besonders widmen, weil ich einfach der Meinung bin, dass es unfassbar wichtig ist, da
den Fuß aus. Also eine Ergänzung. Wir haben ja auch eine Stiftung, die Flossmann von Storch Stiftung, die hat als Ziel, im Wesentlichen jungen Menschen in Fragen der Finanz- und Wirtschaftsbildung zu helfen. Das zielt eben auch in diese Richtung, also Menschen zu motivieren, möglichst früh ihre Gelder anzulegen, damit sie im Alter etwas haben. Der Warren Buffett hat immer so ein schönes Bild gehabt, um langfristig tolle Renditen zu erzielen, braucht man einen langen Hügel und ein wenig feuchten Schnee. Und unser Job ist es als Vermögensverwalter, diesen Hügel klarzumachen, zu kommunizieren, dass es diesen Hügel gibt und dann die Anleger möglichst lang nach diesem Hügel zu halten. Und da ist in Deutschland, wo die Hälfte des Geldvermögens in Kasse rumschlummert, einiges zu tun. Es wäre für uns alle viel, viel besser, wenn wir mehr Personen hätten, die im Alter für sich selber sorgen können.
Wahnsinnig wichtige Aufgabe, die Sie da erfüllen und die Kommunikation zu diesem Thema. Ich glaube, man kann das nicht oft genug und häufig genug sagen und auch motivieren und veranschaulichen. Und natürlich, je früher man damit anfängt, auch übrigens diese Inhalte zu transportieren, desto sinnvoller ist das. Wir kommen zum Ende. Es ist eine schöne Tradition geworden, dass ich meine Gäste am Ende unseres Gesprächs immer frage, was sie besonders optimistisch stimmt für die nächste Zeit. Insbesondere, da wir ja, wenn wir die Nachrichten anmachen, eigentlich gar keine guten Nachrichten mehr haben. Wollen Sie was besonders Optimistisches mit unseren Hörern teilen? Das wäre toll.
Und das ist ein bisschen schwierig im Moment, und ich, weil ich lebe ja in Köln und dieses Standortthema Deutschland, das ist in Köln genauso groß oder klein wie woanders. Also wie gesagt, es fällt mir so ein bisschen schwierig. Privat bin ich froh, dass der HSV aufgestiegen ist. Das stimmt nicht optimistisch. Und
ich hätte jetzt auch den FC Köln getippt, aber
ja, meine Kinder, die sind, weil die in Köln geboren sind FC Köln. Ich bin ja in Hamburg geboren und das finde ich auch eine gute Tradition, dass man dann der lokalen Mannschaft dann folgt. Mit allen Problemen und Schwierigkeiten, die das mit sich bringt.
Ich bin in Frankfurt geboren, jetzt dürfen Sie raten.
Wir sind Eintracht-Fan.
Exakt.
Aber um was Optimistisches zu sagen, ich würde mir das wünschen, dass wir in Deutschland, die wir wirklich viele tolle Voraussetzungen haben, ein tolles Bildungssystem, eine Rechtssicherheit und so weiter und so fort, dass wir uns in den nächsten Jahren so ein bisschen einen Ruck geben. Wir sind gerade in einer Phase, wo wenig Verantwortung übernommen wird, wo wir uns ein bisschen im Wege stehen, wo wir zu viele Regeln haben, zu viel Bürokratie, zu viele Dinge, die abzuhaken sind. Und ich würde uns allen wünschen, dass wir da so eine Mentalitätsshift bekommen und wieder ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie wir beitragen können, ob man nicht auch mal ins Risiko geht. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Uns geht's wahnsinnig gut, das ist auch schön so, aber damit das auch die nächsten Generationen bekommen können, was wir genossen haben in den letzten 20, 30 Jahren, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns wieder auf unsere Stärken besinnen. Und das würde ich uns allen wünschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das optimistisch klingt. Es kann auch gelingen. Es ist auch in der Vergangenheit gelungen. Aber da muss so ein bisschen so ein Ruck durch uns alle gehen, dass man sich wirklich nochmal darüber nachdenkt, was kann ich selber beitragen? Wo ist eigentlich der gesunde Menschenverstand? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Wofür kann ich mich engagieren? Also auch gerade das Ehrenamt und die Gemeinnützigkeit ist ganz, ganz wichtig. Also dass jeder sich so ein bisschen fragt, das kann ich beitragen. Darauf sind wir mehr und mehr angewiesen.
Na, ich finde schon, dass das optimistisch klingt. Und zumal, wenn wir zwei uns jetzt auch noch darauf verabreden, dass wir nicht müde werden, auch ein bisschen optimistisch und auch mit gutem Beispiel voranzugehen und auch das ein oder andere zu transportieren in die Gesellschaft hinein. Ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht. Und vielleicht können wir andere noch mit anstecken zu dem ein oder anderen Thema. Ich glaube, das ist ein optimistischer Ausblick.
Ja, nee, da sind wir uns einig und da muss man halt dran arbeiten.
Super, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre
Zeit. Herzlichen Dank.
Für das tolle, aufschlussreiche Gespräch und für die Insights auch, die Sie gegeben haben. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür bedanke ich mich. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Vielen herzlichen Dank Ihnen. Ein schönes Wochenende.
Danke. Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.